Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Sohn, der den Vater verlässt, arm wird und dann liebevoll wieder empfangen wird, so lässt sich das wohl bekannteste Gleichnis Jesu ganz knapp zusammenfassen. Dabei wird der Kontext der Geschichte im Neuen Testament geflissentlich ignoriert. Jesus erzählt dieses Gleichnis als Reaktion auf eine Kritik der Pharisäer, die ich euch nicht vorenthalten möchte. In Lukas 15, Vers 2 steht: Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen: Dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Angegriffen wird in diesem Text also der Umgang Jesu mit umkehrenden Sündern. Und Jesus reagiert zuerst mit den beiden Gleichnissen vom verlorenen Schaf und vom verlorenen Groschen. In diesen beiden Gleichnissen geht es allein darum, dass die größte Freude die Freude über die Umkehr des Sünders ist. Das letzte Gleichnis seiner Antwort ist dagegen ungemein härter und beinhaltet eine deutliche Kritik an den Pharisäern. Wie diese genau ausschaut, wird sich bald zeigen. Doch lasst uns durch das Gleichnis schrittweise vorgehen. Insgesamt wird es uns als ausführliche Geschichte erzählt. Jesus führt das Gleichnis als eine Geschichte von zwei Söhnen ein. Die Geschichte vom älteren Sohn ist also kein Nachschlag, sondern sie gehört essentiell zum Gleichnis dazu. Nach jüdischem Erbrecht ist es so, dass der jüngere Sohn nach dem Tod des Vaters ein Drittel des Besitzes erhält, sein älterer Bruder dagegen zwei Drittel. Kein Wunder, dass der junge Mann sich schon vor dem Tod des Vaters benachteiligt fühlte. Seine Reaktion auf diese Benachteiligung oder diese gefühlte Benachteiligung, die ist hart. Er will das Erbe sofort, wünscht sich also quasi, der Vater wäre tot. Der jüngere Sohn spricht seinen Wunsch aus und, das ist erstaunlich, dieser Wunsch wird erfüllt. Wir lesen keine Antwort des Vaters auf die Frage. Er handelt einfach. Zum Anfang dieser Geschichte erscheint er uns als ein großer Schweiger. Wir lesen keine Worte. Und natürlich können wir das Handeln des himmlischen Vaters im Hintergrund erahnen. Auch Gott lässt uns doch erstmal machen. Er lässt uns ausziehen in die weite Welt und unsere eigenen Entscheidungen treffen. Diese von Gott gewährte Freiheit ist erstaunlich und für mich kaum zu begreifen. Und der Sohn geht seines Weges in Freiheit. Er verlässt den sicheren Hafen des Vaterhauses. Auch wir gehen diesen Weg, wenn wir die völlige Freiheit von aller Autorität, die Freiheit vom guten Willen Gottes und seiner Gemeinschaft mit uns zum Zentrum unserer Lebensplanung machen. Und auf diesen Auszug folgt das Elend. Während jeder, der bei den Eltern ausgezogen ist, danach ein paar Wochen oder Monate Heimweh kennt, erwischt es diesen Sohn doch wesentlich härter. Ich sag das mal so, der Junge kann mit Geld nicht umgehen. Er verprasst es schnell. Mit Huren, wenn man den Worten seines älteren Bruders Glauben schenken darf. Aber das Wie, also wie das Geld verloren gegangen ist, das ist für diesen Text letztlich bedeutungslos. Entscheidend ist, dass er alles verliert. Und als eine Hungersnot übers Land kommt, ist er als Ausländer mittellos und erhält keinerlei Unterstützung. Seine Familie ist weit weg. Sie können ihm nicht unter die Arme greifen. Er nimmt eine Arbeit an, die für jeden Juden eine absolute Schande war. Er hütet unreine Schweine und er merkt, dass er nichts mehr hat. Er sehnt sich nach dem ebenso unreinen Schweinefutter, undenkbar für einen Juden. Und selbst das bekommt er nicht. Kurz gesagt, der jüngere Sohn ist am Ende. Der Hungertod steht ihm bevor und das Gleichnis macht deutlich, er ist selbst schuld an dieser Misere. Er hat sich das selbst eingebrockt. Er kann seine Verantwortung dafür nicht übertragen. Er muss es selbst ausbaden. Bei keinem findet dieser arme Sünder Mitgefühl oder Erbarmen. In der Fremde, in größtem Elend, da geht er in sich. Der Gegensatz der Not im fremden Land zum Wohlstand im Hause des Vaters steht ihm vor Augen. Und er erinnert sich. Er erinnert sich daran, dass sein Vater nicht nur ihm ein liebevoller Vater war, sondern sich auch auf gute Weise um seine Diener gekümmert hatte. Dies wird ihm vor allem durch die harte Behandlung in der Fremde deutlich. Wenn wir als Menschen merken, dass wir in Not und Elend leben aufgrund unserer Fehler, aber eine Sehnsucht bekommen nach dem Überfluss an Liebe und Versorgung, so ist in uns die Sehnsucht nach dem göttlichen Vater erwacht. Und der Sohn weiß, was er will: zurückkehren zum Vater und um eine Anstellung als Diener bitten. Diese Bitte möchte er durchsetzen durch ein persönliches Schuldbekenntnis. Er merkt, dass sein Verhalten unwürdig für einen Sohn war und er hat keine Hoffnung auf eine Rückgabe seines Sohnesrechts, auf eine Rekonstituierung irgendeiner Weise. Aber die Liebe des Vaters zum Sohn war letztlich nie erloschen. Das wird deutlich, wenn man liest, dass er von der Ferne Ausschau gehalten hat. Von Weitem entdeckt er ihn und der Vater rennt, untypisch für einen feinen Herrn seiner Zeit. Er rennt los, um seinen Sohn in die Arme zu nehmen. Der bejammernswerte Zustand des Kindes rührt das Vaterherz an. Man würde hier vielleicht erwarten, dass der Sohn seinem Vater um den Hals fällt, in der quälenden Hoffnung, vielleicht einen Platz als Diener zu erhalten. Doch es geschieht unerwartet genau andersherum. Der Vater fällt dem gierigen, verschwenderischen und stinkenden Sohn um den Hals. Von diesem Empfang war der Sohn sicherlich total überrascht. Es gibt kein Wort des Vorwurfs. Es gibt keine Standpauke über das verschwendete Geld. Es gibt keine Moralpredigt über das lasterhafte Leben. Der Vater sieht seinen Jungen und hat Augen voller Liebe. Und was mich beim Studieren dieses Textes hier so überrascht hat, ist, auch hier begegnet uns der Vater als jemand, der schweigt, der auf das Schuldgeständnis seines Sohnes keine Antwort geben muss. Nein, seine Umarmung und sein Kuss haben längst deutlich gemacht, wie er auf den Sohn reagiert, den wir immer den verlorenen Sohn nennen. Der Sohn ist völlig überrascht und er bittet gar nicht mehr um eine Anstellung als Diener. Sein Plan ist vom Tisch. Von der Liebe des Vaters ist er überwältigt. Auch uns sieht der göttliche Vater voller Liebe an, voller Sehnsucht. Er begegnet uns nicht mit Vorwürfen und Verurteilung, sondern mit Liebe, mit Gnade und mit Freude. Wie wunderbar ist doch die Rückkehr zum Vater, der uns geschaffen und von Anfang an geliebt hat. Nach dieser Rückkehr, bei der wir vielleicht das berühmte Bild von Rembrandt vor Augen haben, endet das Schweigen des Vaters. Voller Liebe spricht er seine Diener an, um den Zurückgekehrten als Sohn wieder einzusetzen. Das zerschlissene Gewand kann er nicht mehr sehen. Mit einem vornehmen, weisen Gewand wird der Junge nun gekleidet. Er kann sich nun wieder sehen lassen in der feinen Gesellschaft. Die Schuhe und der Siegelring sind Ausdruck dafür, dass er ein freier Mann ist. Er ist als vollwertiger Sohn seines Vaters wieder eingesetzt. Nach dem Schuldbekenntnis des Sohnes reagiert der Vater, der ihm zuvor schon in bedingungsloser Liebe begegnet ist, nun wieder mit der völligen Aufnahme in die Familie. Das besonders für feste, gemästete Kalb wird nun geschlachtet. Für den Vater kommen quasi Weihnachten und Ostern zusammen. Alle Hausgenossen sollen am Fest teilnehmen. Der Vater sagt ausdrücklich: Lasst uns fröhlich sein. Das ist ein Imperativ. Lasst uns fröhlich sein. Sofort muss ein Fest der Wiederkehr gefeiert werden. Es duldet keinen Aufschub. Der Sohn war tot und ist nun wieder lebendig. Und wie in 1. Timotheus 5, 6 ist auch hier Tod und Leben eine Symbolik für Sünde und Bekehrung. Wie der Sohn dürfen wir uns beim göttlichen Vater als Kinder voll anerkennen lassen. Wenn wir in seine liebenden Arme kommen, will er ein großes Fest feiern. Aber der Vater zwingt den Sohn nicht. Die selbstentschlossene Umkehr zum Vater ist die Voraussetzung für den Empfang seiner Liebe. Dies galt für den verlorenen Sohn ebenso wie für uns heute. Vielleicht merkst du, dass du der jüngere Sohn dieses Gleichnisses bist. Immer auf der Suche nach Leben und Abenteuer, aber mit der noch größeren Sehnsucht nach Liebe, Anerkennung und echter Freiheit von der Sucht und Not. Dann möchte ich dich heute einladen, in die Vaterarme Gottes zu kommen. Er will dich als Kind annehmen und dir mit bedingungsloser Liebe begegnen. Doch das von uns so geliebte Gleichnis ist hier noch nicht ganz zu Ende. Das Gleichnis redet bewusst und von Anfang an von den zwei Söhnen. Jesus geht mit dem älteren Sohn auf das Murren der Pharisäer ein, die sich über seinen Umgang mit den Sündern ärgerten. Während der jüngere Sohn zurückkehrte, ist sein großer Bruder abwesend. Wie so oft ist er mit harter Arbeit beschäftigt. Er ist seinem Vater ein treuer Sohn, fleißig in allen Dingen. Als er heimkehrt, merkt er, dass etwas Außergewöhnliches geschehen sein muss. Er hört Musik und offensichtlich wird auch das Tanzbein geschwungen. Vielleicht ist der ältere Sohn hier schon etwas verärgert, dass sein Vater ohne sein Einverständnis eine Party feiert. Wir wissen es nicht. Bei einem Diener erkundigt er sich, was denn da los ist. Der Diener nennt die Ankunft des Bruders als Grund. Kein Wort von dessen Sünden, aber davon von der Schlachtung des edelsten Mastkalbes. Der ältere Bruder gerät nicht etwa in Verzückung über die Rückkehr seines kleinen Brüderleins, sondern in Rage. Hier wird der ganze Stolz der Pharisäer durch Jesus in einem Gleichnis aufgezeigt. Sie wollten mit Sünde und Sündern nichts zu tun haben, konnten sich aber auch nicht über die Umkehr des Sünders freuen. Und ich glaube, auch wir als Christen stehen hier in der Gefahr, überheblich gegenüber den noch nicht Bekehrten zu werden und die Gemeinde zu einer Art geschlossenen Gesellschaft zu machen. Daher gilt uns der zweite Teil des Gleichnisses doch heute ganz besonders als Ansprache. Offensichtlich ist es dem Vater aufgefallen, dass sein älterer Sohn zwar nach Hause gekommen ist, aber nicht an den Feierlichkeiten teilnehmen möchte. Und was nun geschieht, das müsst ihr euch nochmal auf der Zunge zergehen lassen, wenn ihr das Gleichnis vielleicht zu Hause nochmal nachlest. Was nun geschieht, ist in meiner Perspektive echt völlig unglaublich. Der Vater verlässt die Party, die er zur Rückkehr seines jüngeren Sohns selbst angeordnet hat, und eilt seinem älteren Sohn freundlich entgegen. Der Gastgeber haut von der eigenen Party ab. Voller Güte redet er seinem selbstgerechten älteren Sohn liebevoll zu. Und dieser Sohn zeigt kein Interesse, an den Feierlichkeiten teilzunehmen. Sein Herz ist hart, wie die trotzigen und bitteren Worte zeigen. Er spricht seinen Vater an, aber nicht mit dem liebevollen Wort Vater. Er wirft ihm stattdessen ungerechtes Verhalten vor. Und dies lässt sich scheinbar beweisen durch das perfekte, schuldfreie Leben des älteren Sohnes. Im Gegensatz zum maroden, verschwenderischen und verhurten Leben seines kleinen Bruders. Voller Verachtung schaut er auf diesen jüngeren Bruder herab, von dem er auch nicht als Bruder spricht, sondern nur sagt, das ist dieser da, dein Sohn, dieser dein Sohn, der ist das Problem. Und wieder überrascht der Vater in seiner Reaktion. Ohne Zorn geht er auf den Vorwurf der Ungerechtigkeit ein. Er redet seinen älteren Sohn, einen erwachsenen Mann, liebevoll väterlich als Kind an. Man gewinnt den Eindruck, dass sich der Vater fast dafür entschuldigen will, dass dieses Freudenfest nun mal gefeiert werden muss. Und ich finde, hier wird es dann wirklich schön. Der Vater kehrt die Worte des älteren Sohnes um. Er sagt nicht etwa, dieser mein Sohn ist zurückgekehrt, sondern er sagt zu ihm, dein Bruder ist zurückgekehrt. Die Familie ist für ihn wiederhergestellt. Der Sohn wird liebevoll mit der Tatsache konfrontiert, dass er den Sünder als seinen Bruder wieder annehmen muss. Liebevoll versucht der Vater, die erstorbene Liebe des älteren zum jüngeren Bruder wieder herzustellen, neu zu wecken. Die Majestät des göttlichen Vaters ist erhaben über alle kleinen Bosheiten seiner Kinder untereinander, die wir vielleicht auch aus der Gemeinde so kennen. Er möchte unsere Liebe zu den Brüdern und Schwestern neu entfachen. Ob der ältere Bruder nach dieser Ansprache des Vaters auf die Feier zur Annahme seines jüngeren Bruders gegangen ist oder nicht, lässt das Gleichnis offen. Jesus lässt uns als Christen hier die Entscheidung, ob wir unsere neuen Geschwister, die geliebten und bekehrten Sünder, annehmen wollen oder ob wir außerhalb des Vaterhauses in der Kälte bleiben wollen, verharrend in unserer Hartherzigkeit. Gottes Verhalten gegen den bekehrten Sünder wird zur Herausforderung für uns. Das Gleichnis setzt die liebevolle Freude Gottes in einen Gegensatz zum lieblosen Murren der frommen, aber doch arg selbstgerechten Pharisäer. Die Pharisäer zur Zeit Jesu glaubten, in der Gemeinschaft und Segnung der Sünder bestünde ein Unrecht gegen sie in ihren strengen Glaubenspraxis. Auch als Christen glauben wir vielleicht manchmal, dass Sünder einfach nicht in der Gemeinde willkommen sind. Solltest du diesen Gedanken manchmal in dir verspüren, dann bist du vielleicht eher der ältere, ebenso verlorene Sohn, der sich auf sein gutes Leben etwas einbildet und meint, besser zu sein als andere Sünder. Dann glaube ich, dass der Vater dich ruft, und zwar neu zum Fest der Feier des Lebens, und er will auch dich in seine Arme nehmen. Wenn ein Sünder umkehrt, freuen sich die Engel im Himmel. Wir sollten mitfeiern und uns nicht darüber ärgern, dass jemand weniger geleistet hat als wir. Wir Menschen können so stolz auf uns selbst sein, auf unseren guten Lebensstil, unsere Spendenbereitschaft, unser Einhalten irgendwelcher Regeln, unsere vielen Gebete und unsere Bibellese. Und dieser Stolz ist doch letztlich genauso Sünde wie jeglicher Fall des jüngeren Sohnes in Verschwendung und Hurerei. Eng beschränkt, kleinlich egoistisch, neidisch und eifersüchtig, so reagieren wir manchmal, wenn Sünder in die Gemeinde Gottes kommen. Und hier möchte uns der Herr ansprechen und liebevoll zurechtweisen. Ich finde allerdings, dass auch ein ernstes Wort dabei mitschwingt. Wenn wir in dieser harten Herzenshaltung verbleiben, dann sind wir beim Festmahl Gottes nicht dabei, sondern sitzen außen mürrisch und müssen zuschauen, während Gott mit seinen Geliebten feiert. Und ich möchte da ganz ehrlich sein, ey, ich möchte diese Feier bei Gott, ich möchte die nicht verpassen. Ich glaube, das wird zu gut, um nicht dabei zu sein. Wenn du merkst, dass du hier vielleicht auch zu einer gewissen Form von Selbstgerechtigkeit neigst und dir etwas auf dein frommes Christsein einbildest, dann möchte ich dich ermutigen, heute neu in die Arme des Vaters zu laufen. Das Spannende ist doch, dass der Vater beide Sorten von Sündern gleichermaßen liebt. Die, die weggelaufen sind, Gefallenen, die wir vielleicht manchmal so als die Versager sehen. Das ist die eine Sorte Sünder, die der Vater liebt. Und die anderen, das sind die Selbstgerechten, die Überheblichen, die bei denen alles perfekt zu sein scheint. Zu einer der beiden Sorten werden wir alle irgendwie gehören. Und manchmal merken wir auch, dass wir ein bisschen von beiden in uns haben. Ich merke das bei mir immer wieder. Vielleicht merkst du heute, dass du einer dieser beiden Söhne bist, dass du davon angesprochen bist, dann möchte ich dir Mut machen. Lauf zu Gott in seine Arme. Sei du bei ihm willkommen. Lass dich aufnehmen als Sohn. Lass dich nicht definieren über deine Leistung und auch nicht über dein Versagen, sondern über die Liebe Gottes zu dir, die er als Vater hat. Vielleicht zum ersten Mal, wenn du merkst, dass du ohne Gott alleine und verloren bist und dich so sehr nach den Armen eines himmlischen Vaters sehnst, oder vielleicht nach vielen Jahren wieder, wenn du spürst, dass du hartherzig und lieblos geworden bist und außen stehst, während das Fest der Bekehrungen irgendwie weitergeht. Dieses Angebot möchte ich dir heute machen. Gott sehnt sich nach Gemeinschaft mit dir. Er sehnt sich nicht danach, dir dein Versagen aufzuzählen, und er sehnt sich nicht nach deiner Perfektion, sondern nach deiner Gemeinschaft. Das ist die Sehnsucht des Vaterherzes Gottes. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.